Der Wald ist vieles für uns. Erholungsraum, Lebensraum für Tiere, CO2-Speicher, natürliche Klimaanlage. Und er ist natürlich auch in Gefahr durch den Klimawandel beispielsweise. Und einer, der sich bestens im Wald auskennt, ist Martin Janner aus Oberwalmenach im Rhein-Lahn-Kreis. Er ist Förster des Jahres und schon im Studio hier. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Also Förster sind immer früh auf, gell?
Ja. Ja.
Wie wird man denn jetzt Förster des Jahres? Muss man da gut aussehen oder muss der Wald gut aussehen?
Ja, natürlich muss man gut aussehen. Man muss sich bewerben. Man muss einfach mal zusammenstellen, was man die letzten 26 Jahre gemacht hat. Und das habe ich getan. Seitdem bin ich nämlich im Revier und durfte darstellen, was ich in der Zeit so alles angestellt habe, wie ich meine Wälder bewirtschaftet habe, wie ich vielleicht mich auch in die Ausbildung von jungem Personal eingemischt habe.
Der Wald ist bei Ihnen also gesund?
Nee, der ist natürlich nicht gesund, aber wir haben viel gemacht, meine Mitarbeiter und ich, dass er durchaus eine Zukunftsperspektive hat. Und darum geht es jetzt gerade, um die handwerkliche Arbeit, wie man Wald Zukunft schicken kann.
Was ist denn da so das Wichtigste? Kann man da einen so einen Punkt rausgreifen?
Ja, Vielfalt. Vielfalt, Vielfalt, Vielfalt. Möglichst viele Baumarten und Strukturen in die Wälder reinbringen. Junge Bäume und alte Bäume, das ist möglich, dass man direkt einen Generationenübergang hat, all diese Dinge. Und dann möglichst viele Baumarten, damit die Nachfolgerin oder der Nachfolger dann auswählen kann, wer mit dem Klimawandel am besten zurechtkommt.
Waldschäden, haben wir heute Morgen schon gehört, werden natürlich auch durch uns Menschen verursacht, die rund um die Uhr quasi im Wald sind, seit Corona noch mehr, mit Lärm die Tiere stören und so. Es war eins, Hörer Joachim Nikolaus aus Hochspeyer schreibt, ich möchte zum Thema Wald eine Frage stellen. Der Forst selbst ist doch der größte Waldvernichter, schreibt er, denn die Rückegassen für die riesigen Erntemaschinen vernichten circa 10% des Waldes. Die Waldwerte werden immer breiter für den Abtransport durch immer größere Fahrzeuge. Und dann Punkt 2, die Erntemaschinen machen so viel Lärm auch am Tag, teilweise in der Nacht, dass die Tierwelt da mehr gestört wird als durch die Waldbesucher. Was sagen Sie unserem SWR1-Hörer?
Ja, ich kenne solche Bilder. So ist das nicht. Wir haben bei uns im Revier es eigentlich fertiggebracht, dass wir alles mit heimischen Unternehmern realisieren konnten. Und die haben dann auch um 5 Uhr Feierabend gemacht, weil die Männer dann auch mal Feierabend haben wollten. Da hatten wir schon mal die Nacht draußen. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch nicht möchte, was ich nicht zulassen möchte, dass nachts gearbeitet wird. Das mit den Rückegassen, das ist ganz klar manchmal erschreckend und da lege ich eigentlich auch Wert drauf, dass in dem Moment, wo die Feuchtigkeit der Böden erwarten lässt, dass tiefe Spuren entstehen, dass wir da die Arbeit auch mal einstellen. Und mein Schwerpunkt ist nach wie vor die motormanuelle Arbeit, also wenn meine Mitarbeiter mit der Motorsäge losgehen und dann können wir das recht gut steuern, dass die Schäden nicht gar so groß sind. Und ich plädiere tatsächlich für einen Rückegassenabstand von 40 Metern und dann sind die 10% halt eben auch nicht gegeben. Und ich setze persönlich halt eben hier und da auch mal meine Pferde ein, allerdings nicht als Unternehmer, sondern mehr um dieses Handwerk der Pferderückung zu erhalten. Mag jetzt sein, dass mancher Kollege sagt, ich hätte einen Spleen, aber ich habe da einfach Spaß dran.
Zu Gast ist Martin Janner. Er wurde in diesem Jahr zum Förster des Jahres gewählt. Hallo, guten Morgen, Herr Janner.
Ja, guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind als Förster Dienstagvormittag. Was würden Sie normalerweise jetzt um diese Zeit als Förster tun im Wald?
Ja, mein klassisches Handwerk. Ich wollte eigentlich heute Holz aufnehmen, sprich fakturieren, vorbereiten zum Verkauf. Und dann wollte ich eigentlich heute Nachmittag, das werde ich auch machen, Biotopbäume kartieren.
Also okay, Bäume, das müssen Sie erklären.
Bäume, die besonders hohe Wirkung haben für den Naturhaushalt, werden aktuell kartiert, mit GPS-Daten hinterlegt und auch beschrieben. Und das ist eine Arbeit, die sehr viel Zeit auf der einen Seite in Anspruch nimmt, aber auf der anderen Seite sehr, sehr wertvoll ist. Und nachdem ich mich mal eingefuchst habe auf dieses elektronische System, funktioniert es ganz gut.
Wie ist so ein Alltag als Förster? Also ist das wirklich so, dass Sie jeden Tag im Wald unterwegs sind?
Wenn es Hunde und Katzen regnet, nicht. Dann bleibe ich auch mal im Büro. Aber normalerweise schon sucht man den Weg, dass man mindestens mal die Hälfte des Tages im Wald ist. Lieber länger. Ich bin tatsächlich eher so der Handwerkertyp und weniger der Bürokrat, was das Forstamt und auch die Verbandsgemeinde hinter mir manchmal ein bisschen nervt, weil ich mit dem Schriftlichen halt eben nicht der ganz große Held bin, aber ich bin dann doch lieber im Wald und beobachte das, was da passiert und muss mit meinen Mitarbeitern zusammen zusehen, dass dieser Wald eine Zukunft hat.
Geht ein Förster in seiner Freizeit auch noch in den Wald?
Freilich. Weil Förster sind Überzeugungstäter. Wir sind begeistert von dem, was wir tun. Wir sind begeistert, in diesem Lebensumfeld und in dieser Lebensgemeinschaft irgendwie tätig zu werden. Und man ist wirklich auch am Wochenende im Wald und man ist in seiner Freizeit im Wald. Und wenn man bei einem Kollegen oder bei einer Kollegin im Wald ist, guckt man da und versucht zu lernen, zu beobachten und sieht dann was, was man vielleicht als einen guten Gedanken mit nach Hause nimmt. Nee, die meisten, die ich kenne, sind wirklich echte Überzeugungstäter. Mhm.
Ihr Revier, 1500 Hektar Wald, liegt östlich der Lorelei. Was würden Sie sagen, ist das größte Problem in Ihrem Wald?
Das größte Problem, nicht nur bei mir im Wald, sondern in ganz Rheinland-Pfalz, ist letzten Endes die klimatische Veränderung, die in den letzten Jahren galoppierend vorangeschritten ist. Das ist die Trockenheit, das sind die ansteigenden Temperaturen. Und darauf müssen wir reagieren, weil die Rahmenbedingungen für unsere Wälder haben sich so dramatisch schnell verändert und es ist zu befürchten, dass das auch so weitergeht, dass wir da handwerklich dagegen steuern müssen, damit wir auch für die Zukunft Wälder haben. Sprich, wir müssen Lösungsansätze, die uns die Natur vorgibt, aufnehmen und bewerten und an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch nochmal eine Baumart mit hinzuholen, die im Mittelmeergebiet vielleicht bewiesen hat, dass sie mit höheren Temperaturen und weniger Niederschlägen ganz gut klarkommt.
Herr Janner, warum wollten Sie eigentlich Förster werden?
Also die Entscheidung ist gefallen, da war ich 14 und ich hatte Onkels, die Förster waren und ich hatte Onkels, die waren Jäger und dann habe ich da dabei gesessen und habe denen natürlich mit großen Augen und Ohren zugehört, was die so alles erzählt haben. Und dann war ich mit meinem Vater, der Karosseriebau gelernt hat übrigens, mit dem war ich im Wald und der hat Karosseriebauer gelernt und hat als Lehrling einen Landauer gebaut, eine Kutsche. Das war Teil seiner Ausbildung. Der war mehr Holzmensch als Blechmensch. Und der hat mir erzählt, was man aus diesen Stämmen machen kann und was man mit dem Baum anfangen kann und lauter so Sachen. Und da ist das so langsam entstanden.
Waren Sie Feuer in Flamme?
Ich war Feuer in Flamme und war damals dann auch in der Waldjugend in meiner Heimatstadt und habe Kollegen dort begleitet. Und es gab eigentlich für mich überhaupt keine andere. Ich wollte Förster werden.
Gab keinen Plan B.
Nein.
Sie haben das Buch Der Wald der Zukunft geschrieben, Kämpfen um den Erhalt ihrer Bäume. Welche Baumart kommt am besten mit dem Klimawandel klar?
Ich werde jetzt hier keine Baumart nennen, die den Eindruck erwecken könnte, sie wäre jetzt die einzig glücklich machende. Es gibt keinen Jungsiegfried auf diesem Feld, sondern wir müssen mit einer möglichst großen Vielfalt arbeiten. Wir müssen die Vielfalt, die uns die Natur selbst anbietet, aufnehmen und wir müssen diese Vielfalt im Zweifel auch noch ergänzen. Und das ist ein ganz, ganz handwerkliches Arbeiten. Wir müssen jetzt tätig werden und wir müssen Eichen, die der Eichelhäher gesät hat, die müssen wir fördern, die müssen wir vielleicht schützen, dass sie nicht abgefressen werden. Und das ist ein schlichtes Handwerk. Und da, wo nichts wächst, da müssen wir dann vielleicht auch mal die Esskastanie pflanzen und da müssen wir dann die Zerreiche pflanzen oder den Baumhasel. Also es gibt eine ganze Palette von Baumarten, die uns an anderer Stelle bewiesen haben, dass sie mit Trockenheit und hohen Temperaturen leidlich zurechtkommen. Und da ist es klug, dass die einzubauen, auch die griechische Tanne oder die türkische Tanne, die mit unserer Weißtanne verwandt ist. Und wir müssen gucken, was die Forstwissenschaft uns empfiehlt, die sich momentan sehr intensiv drum bemühen, gucken, wo ist eine Buchenrasse, die vielleicht auf dem Balkan irgendwo auch schon höheren Temperaturen ausgesetzt, was sich angepasst hat. Und da haben wir noch eine ganze Reihe Möglichkeiten, die wir durch unser schlichtes Handwerk in die Wälder bringen sollten. Immer mit einem großen Respekt vor dem, was uns der Wald selber vorschlägt, aber wir müssen tätig werden.
Deprimiert Sie der kranke Wald manchmal? Also tut Ihnen das weh, den Wald so zu sehen?
Also in 2018, 19, als es so trocken war und ich konnte absehen, was passiert, ja, da war ich nicht viel wert. Das geht einem richtig nah, weil ich betreue mein Revier jetzt im 26. Jahr. Und da habe ich halt eben auch gesehen, dass viel von dem, was sich so entwickelt hat, wo ich auch ganz glücklich war, dass das auf einmal schlicht und einfach vertrocknet ist, vor die Hunde gegangen ist. Und das nimmt einen Förster, eine Försterin richtig mit und da gehen wir psychisch in die Tiefe. Also das war nicht gut. Und irgendwann muss dann der Zeitpunkt kommen, wo man umschaltet und sagt, so, das ist jetzt hier meine Aufgabe, das ist jetzt meine Challenge, jetzt muss ich beweisen, dass ich meinen nachfolgenden Generationen auch wieder was hinterlassen kann. Wir können uns nicht dahinsetzen, können sagen, okay, jetzt ist er nur abgestorben, der Wald, jetzt liegt er da, jetzt weiß ich auch nicht. Nee, wir müssen jetzt gucken, dass wir das als eine Aufgabe annehmen, in der wir uns beweisen müssen.
Und Herr Janner, wir haben eine Frage bekommen von einer SWR1-Hörerin aus Alzey. Sie fragt, warum darf man eigentlich im Wald nicht so viele Pilze sammeln, wie man will? Das schädigt doch den Wald eigentlich gar nicht, weil der eigentliche Pilz hier unter der Erde ist. Ist das so?
Naja, also sicherlich, der größte Teil des Pilzes ist unter der Erde, aber er hat das ja nicht ohne Grund da oben drauf. Und deswegen ist diese Regelung, dass man nur für den Eigenbedarf kleine Mengen sammeln kann, ist vollkommen in Ordnung. Das entspricht auch der gleichen Regelung, die man auch mit Blumensträußen oder etwas, also den Handstrauß, den man aus dem Wald trägt, das ist in Ordnung. Da sagt jeder, das passt schon so. Aber wenn nachher aus dem Pilz sammeln im Zweifel eine Pilzsammelindustrie wird, dann geht das halt eben nicht mehr schadlos durch die Wälder, sondern wir müssen tatsächlich da an der einen oder anderen Stelle mal bremsend eingreifen, damit dann nicht alles abgeschnitten und rausgetragen wird, was der Wald hervorbringt.
Erika Möller aus Guntersblum fragt, hat sich der Beruf des Försters über die Jahre sehr verändert?
Ja, der hat sich verändert. Ich mache meinen Beruf jetzt oder mein Revier betreue ich jetzt seit 26 Jahren. Habe ja auch noch andere Zeiten erlebt während der Ausbildung. Und wir haben einen viel stärkeren Schwerpunkt in Richtung Ökologie. Also das nimmt einen viel größeren Raum ein, als es vor 20 Jahren noch war. Und wir betonen eigentlich die weiteren Leistungen des Waldes, also nicht mehr nur die Holzindustrie oder die Holzproduktion, sondern die anderen Leistungen des Waldes, sprich auch Klimaschutzwirkung oder auch Landschaftsbild, die spielen eine viel, viel größere Rolle. Und auch im Umgang innerhalb der Forstverwaltung hat sich was verändert. So die letzten Züge der Polizeiverwaltung, die habe ich während der Ausbildung noch erlebt. Ich habe wirklich noch Kollegen getroffen, die Hacken zusammengestoßen
haben. Okay. Gibt's denn, wie sieht es mit Frauen in dem Beruf aus?
Viel mehr Frauen, als das vor 30 Jahren der Fall war. Ist auch alles gut so. Freut mich auch drüber, weil auch dadurch wird der Ton wird anders. Und ich
kann sanfter?
Ja, es gibt auch Kolleginnen, da wird der Ton nicht unbedingt sanfter. Nein, aber es gibt für mich keinen Grund, warum ein Förster ein Mann sein muss. Also wirklich nicht. Nee, es ist, ich weiß die aktuellen Zahlen nicht, aber es sind sehr viele Frauen, engagierte Frauen im Beruf jetzt, ja.
Es war eins Rheinland-Pfalz-Hörerin Tanja aus Bad Neuenahr hat sich auch bei uns gemeldet. Sie schreibt, bei uns wurde der Wald, Stadtwald, im Februar ausgedünnt, sagt man, glaube ich, schreibt sie, entlang der Wanderwege, trimm dich Waldlehrpfade. Die Stämme wurden mit sehr großen Maschinen abtransportiert. Der Rest der Bäume, Zweige, Äste wurde dann rechts und links an den Wegen, an den Rand geschoben. Und sie schreibt auch, dass das ein sehr trauriger Anblick ist und auch, schreibt weiter, sondern auch die damit einhergehende Zerstörung des Waldes, also Termitenhügel, Ameisenstraße. Das ist erschreckend und nimmt einem die Lust, dort zu wandern. Ist die Art der Rodung richtig?
Nee, so ist mit Ferndiagnosen immer so eine Sache. Aber ich denke jetzt an eine Situation, die ich im eigenen Revier habe, wo also eine Gemeinde einen Walderlebnispfad eingerichtet hat oder am Einrichten ist. Und da sind wir dann an dem Punkt, dass wir die Verkehrssicherung gewährleisten müssen. Das bedeutet, wir schneiden die Bäume ab oder auch Äste manchmal nur. Wir hatten auch einen Hubsteiger im Einsatz, um einzelne Äste nur rauszuschneiden, die uns gefährlich erscheinen, weil das die größte Katastrophe wäre ja nun, wenn ein Waldbesucher an dieser Stelle erschlagen würde oder irgendwie in Schwierigkeiten kommt. So, das sieht natürlich nicht gut aus. Das ist überhaupt keine Frage. Da müssen wir Bäume rausnehmen und das wirkt störend. Aber unheimlich viele Kolleginnen und Kollegen von mir sind genau an diesem Punkt aktuell, dass die Wälder aufgrund der klimatischen Veränderung in Schwierigkeiten kommen. Und deswegen muss das manchmal gemacht werden. Und das sieht erstmal nicht gut aus.
Und Herr Janner, uns hat diese Frage von Manfred Kaulfuß erreicht. Er ist sogar aus Ihrer Ecke aus Prat.
Kann ein Yachtpächter mir das Pilzesammeln in sein Yachtrevier verbieten?
Ja.
Nee, das kann er nicht. Also die Befugnis hat ein Yachtpächter nicht, aber ich appelliere daran, dass der Pilzsucher und der Yachtpächter irgendwie miteinander klarkommen. Sprich, die Pilze muss man ja nicht unbedingt kurz vor Einbruch der Dämmerung sammeln, sondern das ist klug, das zu einem Zeitpunkt zu tun, wo der Yachtpächter nicht gestört wird, weil eine aktiv ausgeübte Yacht brauchen wir für die Entwicklung des Waldes der Zukunft. Mhm.
SWR1 Rheinland-Pfalz-Hörer Jonas Fritsch fragt noch, weshalb sieht man im Wald des Öfteren Bereiche von 10 mal 10 Meter mit einem Holzzaun abgesperrt? Was ist der Sinn-Nutzen? Fragezeichen.
Das sind vermutlich sogenannte Weisergatter. Und Weisergatter errichten wir dann, wenn wir zeigen wollen, wie sich der Wald entwickeln könnte, wenn der Wildeinfluss komplett ausgeschlossen ist.
Ah.
Deswegen machen wir so kleine Gatter, die laufen auch nicht Gefahr, dass das Wild dann trotzdem sich Zutritt verschafft. Da ist definitiv kein Reh und kein Hirsch drin und dann können wir gucken, was der Wald uns dort vorschlägt. Und das ist an der einen oder anderen Stelle manchmal sehr aufschlussreich. Ja.
Und dann ziehen Sie quasi Ihre...
Dann sind wir mal ein Stückchen schlauer.
Ja,
dann
okay.
Sind wir mal ein bisschen schlauer und dann können wir im Zweifel auch entscheiden, hier muss vielleicht etwas mehr Rehwild oder Rotwild erlegt werden.
Okay.
Aber das ist zunächst mal der Erkenntnisgewinn, um den es da geht.
Sie haben ja bei Ihnen die umliegende Bevölkerung aufgerufen, Eicheln zu sammeln, um Saatgut zu haben.
Ja.
Wie erleben Sie die Leute? Welche Reaktionen kriegen Sie da eigentlich?
Naja, das war letztes Jahr, hat die Eiche halt eben unheimlich viel Früchte produziert und es war so eine Fülle und so wahnsinnig viel Material, was davon aus den Kronen gefallen ist. Das ist ja dieses Jahr nicht der Fall. Und dann hat die Bevölkerung gesammelt und was mich wirklich begeistert hat, ich habe das über Social Media zunächst mal veröffentlicht und eine Dreiviertelstunde später haben drei kleine Kinder die Eicheln auf dem Spielplatz ihrer Heimatgemeinde gesammelt.
Okay.
Und ich habe das an dem Begleitzettel gesehen, dass die gesammelt haben. Und das zeigt die Verbundenheit dieser Bevölkerung mit den Wäldern. Und die freuen sich natürlich, wenn ich jetzt zeigen kann, da haben wir die Eicheln gesät oder da haben wir den Eichelheer mit diesem Material bestückt. Und die Wälder bewegen sich tatsächlich Richtung Eiche.
Martin Janner, Förster des Jahres. Dankeschön, dass Sie da waren heute Vormittag hier in SWR1 Rheinland-Pfalz.